Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man viel einkaufen will, dann ist es hilfreich, vorher einen Einkaufszettel zu schreiben. Natürlich kann man auch eine Notiz ins Smartphone schreiben. Dann weiß man, was man braucht. Wie ist es, wenn man ohne Plan losgeht? Dann kauft man das eine oder andere und stellt an der Kasse fest, ich habe doch was vergessen, muss mal wieder zurück. Oder man lässt sich verleiten, irgendwelche unnötigen Dinge zu kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht. Noch viel größer ist das Chaos, wenn man vielleicht zu zweit, zu dritt oder in einer Gruppe einkaufen geht und keinen Plan hat, was man eigentlich braucht. Wenn man vielleicht was essen will, dann fangen dann im Laden die Diskussionen an, sagt der eine, ach, wir können heute Abend Pizza machen. Sagt der andere, ach, viel zu ungesund, lieber Gemüse. Und der dritte, ach, ich will lieber grillen, da hinten ist das Fleisch. Ja, und was dann? Entweder kauft man den ganzen Laden leer oder man kann sich nicht entscheiden und streitet sich. Keine gute Möglichkeit. Warum erzähle ich das? Ich habe den Eindruck, so ist es auch in der Kirche. Da brauchen wir zwar keine Einkaufsliste, aber wir brauchen Klarheit darüber, was sollen wir eigentlich tun? Wofür sind wir eigentlich da? Was ist eigentlich unser Auftrag? Sonst diskutieren wir planlos herum. Da sagt der eine dieses, der andere jenes. Oder jeder macht halt seinen Kram und man macht nichts richtig, weil man es nicht zusammen macht. Was hilft? Der Blick in die Bekenntnisse. Die Bekenntnisse der Kirche fassen zusammen, was ist eigentlich das Entscheidende. Und eines dieser Bekenntnisse ist die Barmer Theologische Erklärung von 1934 aus der Nazizeit. Und wir haben ja jetzt eine Predigtreihe und heute den letzten Teil darüber. Und diesen letzten beiden Thesen, es gibt also 6 Thesen dieser Erklärung, in den letzten beiden Thesen wird beschrieben, wozu die Kirche da ist und wozu nicht. Also so eine Art To-Do-Liste für die Gemeinde, dass wir wissen, worauf kommt es an. Überschrift heute also, der Auftrag der Gemeinde. Und als erstes, wir haben 2 Thesen, also 2 Punkte. Das erste, der Auftrag in der Gesellschaft. Da schauen wir uns die 5. These an, die heißt, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seine besonderen Aufgaben, Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde sich aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Und als Bibeltext dazu, 1. Petrus 2, Vers 17, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist die 5. These. Ja, sehr aktuell damals 1934, wo er die Gefahr war, dass der Staat sich sozusagen der Kirche bemächtigt. Der Staat wollte auch, nicht damals die Nazis, wollten sagen, so soll es sein in der Kirche. Und da gab es Christen, die sagten, nein, da machen wir nicht mit. Und die saßen 1934 zusammen in Barmen, ein Stadtteil von Wuppertal heute, und schrieben diese Erklärung. Das geht gar nicht, dass der Staat meint, in die Kirche hineinregieren zu können. Und dazu 1. Petrus 2, interessant die Differenzierung, dass wir den König ehren, aber Gott fürchten sollen. Das heißt, fürchten steht über Ehren. Ehren ist etwas rein Menschliches und fürchten im Sinne von Ehrfurcht, dass Gott wirklich über allem steht. Und das passt auch zu der Lesung, die wir gehört haben, wo es in Apostelgeschichte 5, 29 heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, da wo Menschen etwas sagen oder etwas erwarten oder etwas fordern, was Gottes Willen widerspricht, da sagen wir, nein, wir folgen Gott, wir folgen nicht den Menschen. Also, der Staat kann der Kirche nicht vorschreiben, was sie zu verkündigen und was sie zu tun hat. So wie es in Barmen heißt, der Staat kann nie die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden. Und da gibt es immer wieder Probleme. Totalitäre Herrscher, die wollen immer Einfluss nehmen, auch auf den Glauben. Denn solche Herrscher, die setzen sich gerne selbst absolut und lassen sich dann gerne verehren wie so eine Art Gott. Und das gibt natürlich Probleme, wenn Christen sagen, ja, wir zahlen brav Steuern, aber wir verehren dich nicht. Und wir folgen dir nicht, wo du dem widersprichst, was Gott sagt. Und das kann auch bei uns zu Konflikten führen. Man kann fragen, ob es demnächst als diskriminierend gilt, wenn man zu dem steht, was die Bibel über die Ehe sagt zum Beispiel. Dass man das nicht mehr sagen darf, ohne sich strafbar zu machen. Da sollten wir nüchtern mit rechnen. Die Barmer Erklärung sagt aber nicht nur, dass der Staat sich nicht in die Kirche einmischen soll, sie sagt auch etwas in die andere Richtung. Die Kirche darf sich nicht staatliche Würde aneignen und zu einem Organ des Staates werden. Also die Kirche soll nicht sozusagen Sprachrohr des Staates sein. Einfach nur weitergeben, was die jeweils Herrschenden gerade so wollen und denken. Oder was eine bestimmte politische Partei sagt. Übrigens gibt es das Problem sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Ist manchmal interessant, dass linksorientierte Christen dann rechtsorientierten vorwerfen, ja, ihr mischt ja Politik und Kirche zusammen und die anderen in die andere Richtung gleicher Vorwurf. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Man übersieht, dass man es selber in seiner eigenen politischen Richtung dann genauso macht. Und so ist es wichtig für eine Gemeinde, dass wir das Christsein nicht mit einer bestimmten politischen Meinung gleichsetzen. Und zum Beispiel sagen, ein Christ muss in dieser Frage genau diese Meinung haben. Denn das spaltet eine Gemeinde. Man hat das leider gesehen in der Corona-Zeit, wo manche Gemeinden sich gespalten haben und so viele Auseinandersetzungen auch unter Christen waren, weil es halt verschiedene Meinungen gab darüber. Ich habe immer gesagt, kann man darüber diskutieren, aber es sind keine Bekenntnisfragen. Und im Hintergrund dieser Einsicht steht eine Lehre, die auf Martin Luther zurückgeht, die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre. Die besagt, dass Gott auf zwei verschiedene Weisen am Werk ist. Durch seine Gemeinde und auch durch die staatliche Macht. Durch die Gemeinde ruft er zum Glauben, durch das Wort. Und durch die staatliche Macht erhält er einen äußeren Frieden, der auch Christen schützt. Die Formen, wie Gott wirkt in diesen beiden Reichen, wie Luther es nennt, diesen beiden Bereichen, sind eben unterschiedlich. In der Gemeinde wirkt er durch das Wort, auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Und im Staat muss es Gewalt geben, beziehungsweise die Androhung von Gewalt. Und das heißt, man darf nicht in der Kirche irgendetwas mit Gewalt durchsetzen oder den Glauben ausbreiten durch Gewalt. Bis heute hängen uns die Kreuzzüge nach, wo dann man versucht hat, durch militärische Mittel den Glauben zu verbreiten. Das ist der falsche Weg. Aber umgekehrt darf man auch nicht glauben, dass es einen Staat ohne Polizei und ohne Militär geben kann. Man könnte das jetzt auf die Spitze treiben und fragen, heißt das, dass Staat und Kirche überhaupt nichts miteinander zu tun haben? Oder noch schärfer ausgedrückt, kann der Staat machen, was er will? Das natürlich nicht. Darum steht in der Barmer Erklärung, dass die Kirche erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Also, so gut es geht, sollen auch im staatlichen Bereich die Gebote Gottes gelten. Bei dem Gebot, du sollst nicht töten zum Beispiel, ist das eigentlich einsichtig. Und daran soll eine christliche Gemeinde immer erinnern. In der Verkündigung, aber auch in persönlichen Gesprächen. Der Theologe Karl Barth, der auch wesentlich mitgeschrieben hat an der Barmer Erklärung, der hat das in die Worte gefasst, es gibt eine Christengemeinde und eine Bürgergemeinde. Er hat also auch unterschieden zwischen Staat und Kirche wie Luther, aber hat betont, Jesus Christus soll in beiden den Ton angeben. Er steht in der Mitte. Nochmal, das heißt nicht, dass Christen jetzt genau wissen, wie das politisch umgesetzt werden soll. Nochmal, da kann es verschiedene Meinungen geben. Es gibt ja auch christliche Politiker in verschiedenen Parteien. Und in der Demokratie kann auch ein christlicher Politiker, auch in seiner Partei, nicht alles durchsetzen, was er selber vom Glauben durchsetzen möchte, was den Geboten entspricht. Es gibt ja auch Nicht-Christen in den Parteien. Also es ist gut, dass eine Gemeinde und eine Kirche daran erinnert, was Gott will. Zum Beispiel, Gebote sollst nicht töten, dass jedes Leben seinen Wert hat. Auch das Ungeborene, auch das Behinderte, auch das von Geflüchteten. Weil Gott jeden Menschen geschaffen hat und weil Gott für jeden Menschen Jesus geschickt hat und Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Und das gibt jedem Menschen einen einzigartigen Wert. Das können wir immer wieder sagen. Es gibt eine andere Art noch, wie die Gemeinde an Gottes Gebot erinnert. Und ich glaube, das ist sogar die wirkungsvollste. Nämlich, dass sie selbst nach diesen Geboten lebt. Der Philosoph, Physiker und Friedensforscher Karl Friedrich von Weizsäcker hat es einmal so ausgedrückt. Christen haben nicht den Auftrag, die Welt zu verändern, aber wenn sie ihren Auftrag erfüllen, verändern sie die Welt. Und das können wir auch in der Geschichte beobachten. Wir hatten vor 150 Jahren in Deutschland und gerade hier auch im Siegerland die sogenannte Erweckungsbewegung, wo viele neu zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und die haben dann nicht einfach nur Däumchen gedreht, sondern die haben überlegt, was können wir tun für die Menschen? Und viele Arbeitszweige, die wir heute in der Diakonie haben, Krankenpflege, Fürsorge für Bedürftige, das ist in dieser Zeit entstanden. Und da kann man sehen, also wie sich der christliche Glaube auswirkt, auch bis in die Gesellschaft hinein. Und nun ist interessant, dass das nicht nur gesellschaftliche, sondern auch politische Auswirkungen hatte. Die Sozialgesetzgebung in Deutschland, die vor allem von Bismarck vorangetrieben wurde, wurde nämlich davon maßgeblich geprägt. Das kann man sogar ganz offiziell nachlesen in einer Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. Da lesen wir über Bismarck und die Sozialgesetzgebung, ich zitiere, speziell bei der Begründung staatlichen Schutzes für Hilfsbedürftige heißt es explizit, für das Wohl der Arbeiter zu sorgen, sei eine schwierige, aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht. Altertümlich ausgedrückt, aber im Prinzip ist klar, also es geht darum, der Glaube ist die Grundlage. Weiter, auch spricht die Tatsache, dass Bismarcks engste Mitarbeiter in der Ministerialbürokratie, die für die Ausarbeitung der Sozialgesetze zuständig waren, überzeugte Christen gewesen sind für die Verwurzelung der damaligen Sozialpolitik in christlichen Prinzipien. Soweit das Zitat aus dieser Untersuchung. Also, wir merken, was für eine Auswirkung der christliche Glaube gerade durch die Erweckungsbewegung bis hinein in die Gesellschaft und die Politik hatte. Nicht dadurch, dass die Kirche Forderungen an die Politik gerichtet hat, sondern dass sie das, was ihr Auftrag ist, gelebt hat, praktiziert hat. Und dass es Politiker gab, denen Glaube und dieses Vorbild wichtig war. Fragen wir, wie können wir heute Zeichen setzen für Gottes Werte in der Gesellschaft? Zum Beispiel, indem wir selbst sagen, wir leben konsequent nach dem, was Gottes Wort sagt. Indem wir in seinen Geboten festhalten, auch wenn sie quer zum Zeitgeist stehen. Und das nicht nur theoretisch, sondern dass wir auch praktisch danach leben. Zum Beispiel, indem wir eine Kultur der Liebe miteinander pflegen, dass wir jeden Menschen als Geschöpf Gottes achten. So können wir die Gesellschaft prägen. Ein zweites zum Auftrag der Kirche, der missionarische Auftrag. Die letzte These der Barmer Erklärung heißt, der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Stadt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Und auch dazu aus der Bibel zwei Worte. Zum einen Matthäus 28, 20, wo Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. und das Wort aus 2. Timotheus 2,9, Gottes Wort ist nicht gebunden. In dieser letzten These ist ganz klar vom Auftrag der Kirche die Rede. Und der Auftrag ist, die freie Gnade Gottes ausrichten an alles Volk, so steht es hier. Die freie Gnade Gottes ist die Gnade Gottes durch Jesus Christus, weil Jesus für uns gestorben ist. Und jetzt in dieser Passionszeit denken wir besonders daran, dass Jesus den Weg zum Kreuz gegangen ist, für uns gelitten hat. Und weil er das getan hat, weil er alle Schuld getragen hat, kann Schuld vergeben werden. Das ist Gnade. Freie Gnade. Frei deswegen, weil sie nicht an Vorbedingungen geknüpft ist, sondern ich kann einfach sagen, Herr Jesus, verzeih mir und dann gilt diese Gnade mir. Und davon soll die Kirche immer wieder reden. Zu allen Menschen, zu allem Volk, wie es hier heißt. Übrigens ist das eine schöne Erklärung des Begriffs Volkskirche. Was würdet ihr sagen? Kann eine christliche Gemeinde eine Volkskirche sein? Passt das eigentlich zusammen? Es kommt darauf an, wie man Volkskirche versteht. Oft wird Volkskirche so verstanden, das ganze Volk gehört irgendwie zur Kirche. Oder man fühlt sich jedenfalls irgendwie zugehörig oder Kirche hat eine wichtige Rolle, es gibt Religionsunterricht, es gibt Kirchensteuer, es gibt kirchliche Beauftragte für alles Mögliche. Und in der Praxis heißt das oft, die Kirche muss sich dem Volk anpassen. Sie darf möglichst bei niemanden anecken. Ist das ein guter Weg? Das kann es nicht sein. Und wir merken ja auch, inzwischen sind weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglied einer der beiden Kirchen. Also diese Volkskirche geht zu Ende. Und letztlich ist sie auch nicht in dem im Sinne Gottes. Es ist Verrat an Gottes Wort, wenn wir meinen, die Kirche muss sich der Gesellschaft anpassen. Man kann den Begriff Volkskirche aber auch anders verstehen. Nicht als Kirche des Volkes sozusagen, sondern als Kirche für das Volk. Also das heißt, die Kirche soll nicht nur für ein paar Auserwählte da sein, zum Beispiel nicht nur für die, die schon immer fromm waren, oder nicht nur für die Einheimischen, sondern eben für das ganze Volk, für alle Menschen, über alle menschlichen Grenzen hinweg. Eine christliche Gemeinde hat immer einen weiten Horizont und sie freut sich über jeden Menschen, der kommt, egal wer es ist. Und sie unterstützt darum auch die weltweite Mission. Und in diesem Sinne können wir sagen, ja, so können wir Volkskirche sein. Gelegentlich mache ich Gastvorlesungen an theologischen Seminaren und dann sage ich gelegentlich zu den Studenten, also wenn ihr mal in der Landeskirche arbeiten wollt, dann werdet ihr vielleicht gefragt von irgendeinem Einstellungsgespräch oder so, was haltet ihr von Volkskirche? Ist ja so eine Fangfrage. Und dann könnt ihr sagen, ich stehe zur Volkskirche im Sinne der Barmer Erklärung. Ist ja ein Bekenntnis, nicht, wenn alle in der Kirche darauf verpflichtet. Also ich stehe zu einer Volkskirche im Sinne einer missionarischen Kirche für das ganze Volk. Und da kann keiner was gegen sagen. Und das Schöne ist, in der Mission, wenn wir von Glauben reden, sind wir nie alleine. Dieser Spruch aus Matthäus 28, der jetzt hier auch in der Barmer theologischen Erklärung vorkommt, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er ist ja in einem bestimmten Zusammenhang gesagt. Er steht nämlich direkt nach dem Missionsbefehl. Haben wir auch gelernt, liebe Konfis. Nicht, wo es dann heißt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Das ist genau dieses, die freie Gnade Gottes ausrichten an alles Volk, alle Völker. Und wer das versucht, gerade in der heutigen Zeit bei uns, wer das versucht, Menschen einzuladen zum Glauben, der wird oft gefrustet. Denn viele sagen, nö, interessiert mich nicht, oder ach, komm morgen nochmal wieder, oder lass mich damit in Ruhe. Und Jesus möchte, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Und darum sagt er, gerade nach dem Missionsbefehl, ich bin bei dir. Also gerade da, wo du Menschen versuchst zu gewinnen und vielleicht enttäuscht bist oder merkst, es ist so schwierig, kannst du dich besonders darauf verlassen, der Herr ist bei dir. Auch wenn du das vielleicht jetzt nicht siehst oder spürst, aber er ist da. Manche Christen fragen sich, wie kann ich mehr von Gott, von Jesus erfahren? Dass das nicht nur so theoretisch ist, dass ich erlebe, dass er für mich da ist. Dann mache ich Mut, überlegt, wo ihr vom Glauben anderen etwas weitergeben könnt. Und dann gilt euch ganz besonders diese Zusage, dann könnt ihr besonders erfahren, er ist da. Und gerade heute, wo Mission oft geradezu ein Schimpfwort ist, also wer heute sagt, ich will missionieren, da wird ja schon komisch angeguckt. Und wenn Christen zum Beispiel in muslimischen Ländern entführt werden, dann heißt es manchmal, naja, die wollten ja missionieren. In Klammern, die sind ja selber schuld, nicht? Man muss ja nicht so was Dummes tun. Und so war es auch damals in der Nazizeit. Wer klar zu Jesus stand, den konnte das Leben kosten. Aber es bleibt dabei, was wir hier auch in 2. Timotheus 2 lesen, Gottes Wort ist nicht gebunden. Gottes Wort ist nicht gebunden an das, was die jeweils gerade Herrschenden wollen. Gottes Wort wirkt immer. Und vielleicht sogar gerade dann, wenn es den Leuten nicht passt, wenn es Widerstände gibt. Ich finde es faszinierend zu lesen, dass gerade in Ländern, wo Christen verfolgt werden, die Gemeinden wachsen. Vielleicht haben wir noch zu wenig Widerstand bei uns. Es lohnt sich, dran zu bleiben in der Mission. Und wie soll die Mission aussehen? Schauen wir nochmal die Barmer Erklärung. Da lesen wir von Wort und Werken, Predigt und Sakrament. Es gibt also nicht nur einen Weg der Mission, sondern Verschiedenes wirkt zusammen, weil wir auch verschiedene Menschen ansprechen wollen. Und unsere Gesellschaft, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer mehr auseinanderfällt, es immer mehr verschiedene Typen, Milieus und Leute gibt. Und da brauchen wir auch verschiedene Formen von Mission. Michael Herbst, mein Doktorvater, hat mal gesagt, wir brauchen einen missionarischen Gemischtwarenladen. Also, es wirkt zusammen, was wir tun, was wir im Gottesdienst verkündigen, was geschieht in Taufe und Abendmahl, das sind die beiden Sakramente. Überlegt also, welche Form von Mission ist eure Mission? Wo hat Gott euch Gaben gegeben, die ihr einsetzen könnt, um andere zu gewinnen? Und das ist der Auftrag der Kirche. Das ist nicht nur ein Hobby für so ein paar besonders durchgeknallte Extreme oder irgendwie sonstige Leute. Nein, in der Barmer Erklärung heißt es, die Kirche darf nicht in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Passen wir also auf, dass wir nicht bewusst oder unbewusst andere Ziele verfolgen, als von Jesus zu reden und Menschen für ihn zu gewinnen. Es kann ja auch in einer Gemeinde passieren, dass jemand sagt, ach, ich fühle mich so wohl mit dem und dem, aber nee, also andere dabei, die stören eher. Übrigens hat 1989 die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland ganz deutlich den Wert der Mission herausgestellt. Da wurde ein Text beschlossen mit großer Mehrheit, wo es heißt, der vornehmste und wichtigste Auftrag der Kirche ist es, das Evangelium zur Welt zu bringen. Der evangelistische Auftrag ist das Zentrum des missionarischen Gesamtauftrags der Kirche. Der Tübinger Theologieprofessor Ebert Jungel sagte damals, wenn Mission und Evangelisation nicht Sache der ganzen Kirche ist oder wieder wird, dann ist etwas mit dem Herzschlag der Kirche nicht in Ordnung. Leider sind diese Sätze heute ein paar Jahrzehnte später vielfach in Vergessenheit geraten. Aber sie entsprechen genau dem, was die Barmer Erklärung uns als Bekenntnis auf den Weg gibt. Und wir können ja auch mal fragen, ist das nicht etwas Herrliches, was wir weiterzugeben haben? Wie groß Gottes Liebe ist? Ist es nicht geradezu egoistisch, das nur für sich zu behalten, nicht weitergeben zu wollen? Ich hörte mal den schönen Satz, die Christen sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes. Also seid nicht Endverbraucher, sondern sozusagen Zwischenhändler, Weitergeber, Durchlauferhitzer. Wir haben heute gefragt nach dem Auftrag der Kirche, der Gemeinde. Mancher denkt vielleicht bei dem Thema, naja, das ist was für Pfarrer, für Presbyter, für Leute, die in Synoden sitzen. Aber für mich, was soll ich damit anfangen? Natürlich, für Leute in besonderen Verantwortungspositionen ist das besonders wichtig. Aber die Gemeinde besteht ja eben nicht nur aus Leuten, die irgendwelche Positionen haben. Die Gemeinde sind alle, die zu Jesus gehören. Und darum ist es für uns alle wichtig, dass wir neu entdecken, was es bedeutet, nach dem Auftrag der Kirche zu leben. Nur so hat die Kirche Zukunft. Die Pfarrstellen werden gekürzt, Geld wird weniger. Und da hängt es umso mehr an der Gemeinde zu sagen, wir wollen Zeugen sein für unseren Herrn. Leben, wie es Gott gefällt. Damit ein Zeichen setzen für die Gesellschaft und Menschen gewinnen. Übrigens, wenn wir den Auftrag von Jesus treu bleiben, müssen wir auch nicht frustriert sein, wenn wir wenig Erfolg sehen. Zunächst können wir selber uns immer wieder neu erinnern an das, was wir glauben. Wer etwas weitergibt, kann neu erfahren und merkt neu, wie schön das ist, was Jesus schenkt. Es tut uns selber also gut. Und auch vom Erfolg sind wir nicht abhängig. Der amerikanische Pastor Rick Warren hat einmal gesagt, wir müssen nicht erfolgsorientiert sein, sondern auftragsorientiert. Und das kann sehr entlastend sein. Dass ich also sage, ich mache das, was der Herr mir aufträgt. Nicht mehr und nicht weniger. Und was daraus wird, also ob nun viele Leute kommen oder viele Leute sagen, ja, das ist ein guter Prediger oder der kann gut reden oder der hat eine gute Gruppe oder der ist ein, was auch immer, das ist gar nicht so wichtig. Denn Gott nimmt dann die Sache in die Hand und das ist dann seine Sache und nicht mehr meine. Und es ist erstaunlich, was Gott aus dem machen kann, was wir tun. Denken wir nochmal an die Christen, die damals die Barmer Theologische Erklärung verfasst haben, 1934. Haben die viel Erfolg gesehen? Menschlich gesehen erstmal nicht. Sie wurden verfolgt, eingeschränkt, manche wurden ins KZ gebracht, umgebracht, zum Beispiel der Pfarrer Paul Schneider, Dietrich Bonhoeffer. Und heute? Heute sind die, die 1934 bekannt haben, worum es geht, die sind heute die Vorbilder. Wenn wir heute sagen, wir stehen zu dem, was Gott sagt, vielleicht heißt es in 50, in 100 Jahren, das sind die, die den Weg gewiesen haben. Mir hat das mal jemand gesagt, wo ich auch Ärger bekommen hatte, der sagte, wart mal ab, eines Tages bist du froh, dass du an dieser Stelle klar gewesen bist. Wie 1934. Also, lernen wir von der Barmer Theologischen Erklärung, folgen wir dem Auftrag Gottes. Das tut uns gut und anderen. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns klar sagst, was du von uns willst. Hilf, dass wir das auch tun. Hilf, dass wir andere prägen können, dass wir andere für dich gewinnen können und dass wir selber merken, das hilft auch uns, neu deine Gegenwart zu erfahren. Amen.
Herr unser Gott, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir bitten dich, lass dein Geist stark werden in uns, der uns im Glauben festmacht, fröhlich und geduldig, der uns mit Hoffnung erfüllt und unsere Fantasie beflügelt, der uns deinen Frieden bringt. Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Freude für alle, die ihre Freude am Leben verloren haben, für alle, denen das Leben vergangen ist, die verzweifelt sind, die im Dunkel der Trauer gefangen sind. Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Verstehens, für alle, die sich unverstanden fühlen, für alle, die für andere kein Verständnis aufbringen können, für alle, die versuchen, dich mit Hilfe der Vernunft zu leugnen. Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Friedens, für alle, denen Macht wichtiger ist als das Leben. Für alle, die unter Gewalt und Krieg leiden. Für alle, die mit sich selbst uneins sind. Für alle, die in Streit leben. Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Mutes. Für alle, denen es an Mut fehlt. Für alle, die Angst haben, aufzufallen. Für alle, die dem Tod nahe sind. Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Hoffnung für alle, die verzweifelt sind, für alle, die unter einer unheilbaren Krankheit leiden, für alle, die keine Zukunft mehr sehen. Wir bitten dich, Gott, um den Geist der guten Einfälle, für alle, die auf ihre Fragen keine Antworten finden, für alle, die verlernt haben, zu träumen, für alle, die die Wunder deiner Schöpfung nicht mehr erkennen können. Wir bitten dich, Gott, um deinen Heiligen Geist, der Leben schafft und erhält. Lass ihn in uns stark werden, damit deine Kirche ein wahrhaftiges Zeugnis ablegen kann in einer Welt, die sich von dir losgesagt hat. Dein Geist helfe unsere Schwachheit auf und lasse uns erfahren, dass denen, die dich lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich auch für die Konfirmandenfreizeit am nächsten Wochenende. Segne diese Zeit ganz besonders und schenke den Konfirmanden und den Mitarbeitern eine besonders wertvolle und nachhaltige Zeit. Und alles Weitere möchten wir in dem Gebet vor dich bringen, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag, geht in die nächste Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.